Ja, es ist schon richtig Stimmung hier und gut warm. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Energie jetzt für die Predigt. Es wird jetzt etwas ruhiger, könnt wieder ein bisschen durchatmen. Genau, ich freue mich riesig, dass ich heute zu diesem besonderen Anlass predigen darf. Und ja, die letzten Jahre, die wir Mitarbeiter mit euch vier Mädels verbracht haben, das war echt ein Privileg für uns, euch näher kennenzulernen, euch begleiten zu dürfen. Ihr vier seid so unterschiedlich. Ich zeige gerade nochmal das Foto. Ich finde, alleine schon von hinten sieht man das. Ganz unterschiedliche Haare, Haarfarben. Also da kommt man schon ins Staunen über Gottes Kreativität, wenn man nur euch vier anschaut. Und noch viel mehr, wenn man dann so den Blick hier mal durch die Reihen schweifen lässt. So viele unterschiedliche Menschen, die Gott sich ausgedacht hat. Dann noch die schöne Blumendeko, ja, die auch Gottes Schöpfung heute symbolisiert. So bunt, so vielfältig, schon auf so kleinem Raum. In der Bibel ist es auch so, dass Menschen immer wieder über Gottes Schöpfung staunen, wie großartig sie ist, wie schön sie ist, wie kreativ und vor allem auch, was das über Gott aussagt, also über Gott, den Schöpfer, über seine Intelligenz, seine Genialität, seine Kreativität. Und einer, der dafür bekannt ist, sich sehr ausdrucksstark und sehr poetisch auch ausdrücken zu können, ist der König David. Ist sicherlich euch vier auf jeden Fall ein Begriff. Der hat vor circa 1000 vor Christus gelebt, also vor circa 3000 Jahren. Und das war eine Epoche, die nennen wir heute die Bronzezeit, also ist echt schon lange her. Und er hat sehr viele Lieder geschrieben in seinem Leben. Er war Musiker. Und circa 70 davon sind uns noch überliefert im Buch der Psalmen in der Bibel. Und in vielen davon geht es auch um die Schöpfung, über sein Staunen über Gott. Aber es geht auch ganz viel um seine ganz persönliche Beziehung zu Gott. Er hat wirklich sämtliche Lebenssituationen, sämtliche Gefühle, die er hatte, alles, was ihn bewegt hat, in Liedern verarbeitet. Und ein besonders schönes Lied und auch ein besonders tiefgründiges ist der Psalm 139, um den es heute gehen soll. Das ist ein Psalm, der bis heute sehr, sehr viele Menschen immer wieder berührt. Es ist deswegen auch einer der bekanntesten Psalmen und der wurde auch oft nochmal vertont. Und was David in diesem Psalm über uns Menschen aussagt und auch über unser Verhältnis zu Gott, das hat das christliche Menschenbild unheimlich geprägt. Für David ist nämlich jeder einzelne Mensch von Gott gewollt und bewusst geschaffen und hat von Anfang an Wert und Würde bekommen. Und David schreibt da jetzt nicht irgendwie abstrakt oder philosophisch über die Beziehung von Mensch und Gott, sondern er macht es in einem sehr persönlichen, in einem gesungenen Gebet. Das ist ein Psalm. Also er spricht nicht über Gott, sondern er spricht direkt mit Gott. Und er drückt dabei seine Gedanken, seine Gefühle poetisch aus, sehr kunstvoll gedichtet. Und eigentlich wäre es jetzt daher angemessen, diesen Künstler auch zu würdigen, indem wir den gesamten Psalm jetzt wirklich Vers für Vers durchgehen, um auch seinem Gedankengang folgen zu können. Aber der hat 24 Verse, das schaffen wir heute Morgen einfach nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, ich greife einfach mal ein paar zentrale Verse raus. Also wir schauen uns die ersten Verse an, die letzten Verse und ein paar in der Mitte. Dann haben wir so den Rahmen und die zentrale Aussage des Psalms. Und diese drei Teile kann man so überschreiben. Den ersten, Gott hat echtes Interesse an mir. Dann, Gott hat mich kunstvoll erschaffen. Und Gott hilft mir, einen guten Lebensweg zu gehen. Wir starten gleich mal in den ersten Teil. Also am Anfang wird kurz gesagt, das ist ein Psalm von David, genau, dass man das weiß. Und dann folgt wie so eine Überschrift, die eigentlich den Inhalt des gesamten Psalms zusammenfasst, nämlich, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Das ist eigentlich das, worum es in dem Psalm geht. Ich lese mal weiter vor. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Ich finde es erstaunlich, dass David hier so ganz alltägliche Situationen in den Blick nimmt. Es geht um Sitzen, es geht um Aufstehen, Gehen, Liegen, Denken, Sprechen. Also eigentlich alles, was unser menschliches Leben ausmacht. Und David sagt hier, dass Gott in all dem bei uns ist, dass er ein echtes Interesse daran hat, was wir gerade tun. Und ich finde, man kann sich das kaum vorstellen, dass es Gott wirklich interessiert, ob ich jetzt gerade hier stehe oder ob ich sitze, wann ich morgens aufstehe, was ich denke. Und dazu kommt ja noch, es gibt so unfassbar viele Menschen auf dieser Welt. Ja? Und wie kann es sein, dass Gott, der der allmächtige, große Schöpfer ist, sich für jeden einzelnen von diesen Menschen so interessiert, dass er wirklich wissen will, was für banale Dinge wir letztlich jeden Tag tun, aufstehen, sitzen und so weiter. Ist uns das im Alltag bewusst, dass da ein Gott ist, der bei all dem zuschaut, den das interessiert? Und wie geht's dir mit dem Gedanken? Ist das für dich ein schöner, ein guter Gedanke? Oder ist es eher unangenehm, dass da Gott immer ist? Für David ist es auf jeden Fall so, dass diese Erkenntnis ihn ins Staunen bringt. Ja? Er schreibt hier, das ist ein unfassbares Wunder, dass Gott so ist. Und das kann er mit seinem menschlichen Verstand gar nicht richtig begreifen. Aber für ihn bedeutet diese Gewissheit, dass Gott immer um ihn herum ist, immer bei ihm ist, ihn wirklich von allen Seiten umschließt, wie es hier heißt, vor allem Trost und Sicherheit und vielleicht auch Geborgenheit. Weil David hatte kein einfaches Leben. Er hat sehr, sehr häufig erlebt, dass er auf sich alleine gestellt war. Er hat viele Momente der Einsamkeit erlebt. Ja, Menschen haben ihn im Stich gelassen, Menschen haben ihn enttäuscht. Als Soldat und später auch als König hat er viel Kritik auch einstecken müssen. Viele haben ihn missverstanden. Er hat viele Feinde gehabt, Leute, die ihm Schlechtes nachgesagt haben, die ihn auch beneidet haben, die ihm Unrecht angetan haben. Aber David hatte von klein auf eine ganz, ganz enge Beziehung zu seinem Gott. Und es also er ist einer der wenigen, von denen es in der Bibel heißt, es war ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Das ist echt eine Auszeichnung. Und er weiß letztlich, egal was Menschen mir antun, was Menschen über mich denken, eigentlich kommt es nur darauf an, was Gott über mich denkt und wie er mein Handeln beurteilt. Und deswegen schreibt er hier auch über Gott, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Erforschen ist ja nicht ein kurzes, oberflächliches Anschauen, sondern erforschen, finde ich, ist so was richtig Zeitintensives, was sehr Gründliches. Ja, da wird was wirklich in der Komplexität erfasst. Und so schaut Gott auf Davids Herz. Ja, er erforscht sein Herz. Und deswegen kann David auch sagen, Gott, du kennst mich wirklich. Ja, du kennst mich besser als jeder andere Mensch auf dieser Welt, weil du direkt in mein Herz, direkt in meine Gedanken, direkt in meine Absichten, in meine Motive hineinblicken kannst. Vor dir kann ich nichts verbergen, aber du kennst und du verstehst mich besser als ein anderer das je könnte, oft besser als ich selbst. Und selbst wenn sich kein anderer Mensch für mich interessiert, selbst wenn, ja, alle sich von mir abwenden, Gott, du achtest darauf, was ich tue jeden Tag, was ich denke, was ich sag. Dir ist es wichtig. Und ich denke, jeder von uns kennt auch solche Momente, in denen er sich vielleicht alleingelassen fühlt, wo man den Eindruck hat, eigentlich interessiert es gerade gar niemanden, wie es mir geht oder was mich innerlich bewegt, was meine Meinung vielleicht auch zu was Bestimmtem ist. Es gibt immer wieder Momente, in denen wir uns einfach unverstanden fühlen. Und in unserer Gesellschaft ist ja auch Einsamkeit ein Riesenthema. Das kommt auch immer mal wieder in den Nachrichten, gibt es immer wieder Studien dazu und es nimmt zu. Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, in Baden-Württemberg fühlt sich die Hälfte der Jugendlichen einsam. Also ich finde das, also mich bewegt das, ich finde das echt erschreckend. Vor allem junge Frauen. Und in dem Artikel stand, die Jugendlichen sind eben nicht sozial einsam, sondern in der Hinsicht einsam, dass sie sich keinem öffnen können. Sie können sich keinem anvertrauen und sie fühlen sich unverstanden. Also trotz vieler Kontakte, die man in der Schule hat, beim Sport, in Social Media, bleibt da dieses Gefühl der Einsamkeit, des Alleineseins. Und die Sehnsucht, gesehen zu werden, gehört zu werden. Wenn man sich so manche Posts in Social Media anschaut, ich finde, die schreien einförmlich an, so, hey, sieh mich, schau mich an, nimm mich bitte wahr mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, mit meiner Meinung, bitte nimm mich ernst. Und manche ziehen sich dann vielleicht auch eher zurück. Und manche versuchen, um jeden Preis herauszustechen aus der Masse, ja, die durch ihr Äußeres vielleicht, durch verrückte Aktionen, die sie machen, durch extreme Meinungen zu manchen Themen, Hauptsache irgendwie auffallen. Und oft steht dahinter ja eine große innere Not, ja, diese Unsicherheit, wer bin ich eigentlich, was ist meine Identität, was ist der Sinn meines Lebens, warum bin ich hier? Und auch darüber, ob ich angenommen bin von anderen. Eigentlich wünscht sich jeder, dass einer zu ihm sagt, hey, du bist okay. Du bist gut, so wie du bist. Ganz ehrlich, ich finde es nicht leicht, heutzutage aufzuwachsen. Weil es werden auch so viele Maßstäbe an einen angelegt. Ja? Man wird ständig bewertet. Alles, was man tut, alles ist irgendwie öffentlich und wird bewertet. Ich finde, die jungen Leute heute stehen da echt unter einem enormen Druck. Und also mehr als frühere Generationen. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir als Gemeinde, dass wir als Mitarbeiter auch im Jugendbereich, als Eltern, als Familien, dass wir barmherzig sind mit unseren Jugendlichen. Sie stehen da echt unter Druck, dass wir Interesse an ihnen zeigen, echtes Interesse, ihnen zuhören, sie wahrnehmen. Und auch, dass wir ihnen biblische Wahrheiten weitergeben, dass wir das vorleben. Weil das oft was ganz anderes sagt. Und eine ganz wesentliche und eine sehr tiefe Wahrheit, finde ich, die gerade dieses ganze Thema angenommen sein, wertvoll sein, gesehen werden, geliebt werden, betrifft, die steht jetzt hier im nächsten Abschnitt von unserem Psalm. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Und zwar schreibt David hier, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als in deinem Buch bereits der Mensch von Art war und kunstvoll erschaffen ist. Also ich erinnere noch mal dran, er schreibt es in der Bronzezeit vor 3000 Jahren. Weil wir meinen heute ja manchmal, dass unser Menschenbild, unsere Moral, unsere Wertschätzung des einzelnen Individuums, ja, dass das was ist, was wir entwickelt haben, dass das moderne Errungenschaften sind und dass die Menschen damals noch nicht so weit waren. Aber ich finde, gerade dieser Text zeigt wieder, es ist eigentlich andersrum. Unser heutiges Menschenbild, was wir hier im Westen haben, dieses ganze Konzept davon, dass wir Menschenwürde haben, die unveräußerlich ist, basiert auf solchen biblischen Texten. Auch der, was wir im Gesetz verankert haben, der Schutz von ungeborenem Leben, folgt aus der Überzeugung, dass hier ein Mensch ist, der schon in den ganz frühen Entwicklungsstadien Wert und Würde hat. Das ist nicht einfach nur so ein biologischer Prozess, wo dann ein Zufallsprodukt bei rauskommt, also so ein kleines Säugetier der Gattung Mensch. Es gibt Menschen, die sehen das so. Aber vom christlichen Menschenbild her, und das hat auch unser Grundgesetz sehr, sehr stark beeinflusst, ist der Mensch schon vor seiner Geburt eine geschaffene Person mit Grundrechten. Und das hat eben große Auswirkungen auf Ethik auch. Gerade auch die Überzeugung, dass jeder Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, spielt hier eine große Rolle, weil das dem Menschen was Heiliges verleiht. Und selbst langjährige Hebammen oder Ärzte, die schon ganz, ganz viele Geburten miterlebt haben, sagen, wenn so ein Mensch auf die Welt kommt, das ist irgendwie wie so ein heiliger Moment. Das ist was Besonderes. Ich glaube, das spüren wir instinktiv. Also David betont hier im Psalm, dass wirklich jeder Mensch ein einzigartiges, kunstvolles Werk des Schöpfers ist. Und ich finde, es zeigt auch, Gott hat nicht am Anfang mal Adam und Eva erschaffen und der Biologie sozusagen dann ihren Lauf gelassen, sondern die Bibel sagt uns ganz klar, Gott formt und gestaltet jeden einzelnen Menschen, der auch wieder neu hier auf diese Welt kommt. Jeder ist ein Ebenbild und jeder spiegelt auch das Wesen Gottes auf eine ganz besondere Weise wider. Also Gott hat die Schöpfung nicht einmal so angestoßen am Anfang und sich dann zurückgelehnt und das Ganze mal laufen lassen und beobachtet, sondern er ist ununterbrochen dabei, aktiv und voller Kreativität darin zu wirken und neu zu schaffen. Und das Wort, das hier verwendet wird für kunstvoll bilden, das kann man auch übersetzen mit zusammenfügen oder mit weben. Und ich finde, weben, das drückt so eine ganz, ganz sorgfältige, eine ganz feine Art aus, wie was entsteht. Also da ist jemand, der überlegt sich jedes Element, jeden einzelnen Faden und webt das ganz sorgfältig zu einem Kunstwerk zusammen. Die Entstehung von einem Kind im Mutterleib, das ist schon immer eine der faszinierendsten Sachen und ein großes Geheimnis, ja, wo Menschen sich Gedanken machen, aber was sie einfach auch in Staunen und in Ehrfurcht versetzt. Und David drückt es hier eben auch aus. Und auch wenn wir heute durch Ultraschall und durch medizinische Forschung schon viel, viel mehr wissen, wie das alles genau abläuft und die verschiedenen Stadien, es gibt so, so viel, was wir eben noch nicht verstehen oder nur ansatzweise und worauf wir auch keinen Einfluss haben. Gott ist da am Wirken. Wie bei ganz vielem, was wir in der Natur erforschen, je mehr wir darüber wissen, desto mehr staunen wir eigentlich. Noch kurz zu Vers 15. Da heißt es, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum Erde? Es geht doch hier um die Mutter. Also Adam ist ja laut dem biblischen Bericht aus Ackerboden erschaffen worden. Und wir werden ja auch wieder zu Staub und Erde, wenn wir gestorben sind. Unser Körper verfällt wieder. Und was David damals wahrscheinlich nicht wusste, was ich aber irgendwie auch schön finde, unsere Körper bestehen ja aus chemischen Elementen, die in Sternen entstanden sind. Also Stern und Staub. Und das finde ich irgendwie auch eine bewegende Tatsache. Jetzt schauen wir uns den Vers 16 nochmal an, wo es heißt, deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Also das heißt, noch bevor irgendein Mensch uns gesehen hat oder bevor unsere eigene Mutter überhaupt wusste, da ist jetzt ein Baby in meinem Bauch, da entsteht was, hat Gott uns gesehen. Er hat als allererster von unserer Existenz gewusst und er hat uns gewollt. Also über jedem von unserem Leben steht so ein großes Ja. Wir sind von Gott, unserem Schöpfer, geliebt. Einfach nur, weil wir sind. Das nennt man auch seinsgeliebt, ja? Einfach, weil wir sind, sind wir geliebt. Wir meinen ja oft, dass andere Menschen oder auch Gott uns erst dann wirklich annimmt und liebt und wertschätzt, wenn wir ihre Erwartungen an uns erfüllen können. Wenn wir sie nicht enttäuschen. Wenn wir dem, was das Leben gerade von uns fordert, gerecht werden. Wenn wir stark sind, wenn wir selbstständig sind, wenn wir leistungsfähig sind. Das ist ganz tief in uns drin, dass wir so denken. Aber wenn wir uns mal so ein neugeborenes Baby anschauen, merken wir, wie absurd dieses Denken eigentlich ist. Ja? Normalerweise ist es ja so, Eltern schauen dieses neugeborene Baby an und sind einfach nur hin und weg davon. Ja? Es ist das Hübscheste, das Süßeste, das liebenswerteste Wesen, das sie kennen. Und sie haben keinerlei Erwartungen an dieses Baby. Es ist einfach geliebt, weil es da ist. Und jedes Augenöffnen, jeder kleine Laut wird staunend wahrgenommen. Auch andere Menschen kommen und bestaunen dieses Baby und freuen sich einfach nur, dass es da ist. Und ich glaube, dass das der Blick ist, mit dem Gott uns auch anschaut. Ja, wir dürfen uns das echt immer wieder bewusst machen. Es ist dieser liebevolle, dieser staunende und auch dieser stolze Blick, den so ein junger Papa hat, mit dem Gott auch uns anschaut. Nicht der bewertende, nicht der strenge Blick eines Vaters, der hohe Erwartungen hat. Wir sind grundsätzlich erstmal geliebt und angenommen. Das ist die Basis unserer Beziehung zu Gott. Er hat uns zuerst geliebt und wir dürfen ihn zurücklieben. In der Bibel wird immer wieder betont, es geht Gott um unser Herz. Natürlich, er hat uns Gebote gegeben, er hat uns gute Ordnungen gegeben für unser Leben. Und er wünscht sich auch, weil es uns am besten dient, dass wir uns daran halten, dass wir die befolgen. Aber was Gott nicht möchte, ist so ein blinder Gehorsam, so ein äußeres Befolgen von Regeln mit einem inneren Widerstand. Er möchte auch nicht, dass wir motiviert sind durch Angst oder dass wir denken, wenn ich das tue, bekomme ich im Tausch dafür Segen und ein erfolgreiches Leben. Das ist nicht, was Gott möchte, sondern er wünscht sich ein gehorsames Herz aus Liebe und aus einer inneren Überzeugung heraus, basierend auf dem Vertrauen, dass er es gut mit uns meint und dass er als Schöpfer am besten weiß, wie wir ticken und was gut für uns ist. David ist sich durchaus bewusst, dass er ein Mensch ist mit Fehlern und mit Schwächen. Ja, er musste das auf die harte Tour lernen, dass sein Herz ihn auch zu sehr, sehr unklugen Entscheidungen bringen kann. Dass er erschreckend egoistisch sein kann und dass andere Menschen dabei echt zu Schaden kommen. Aber David weiß sich von Gott geliebt. Das wird in dem Psalm ganz deutlich. Auch wenn er schon erlebt hat, dass Gott ihm einen Spiegel vorgehalten hat und ihm die Konsequenzen seines Handelns aufgezeigt hat. Und deswegen bittet David jetzt auch am Ende des Psalms: Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Hier haben wir wieder das gleiche Wort wie im ersten Vers, erforschen. Also David möchte wirklich, dass Gott ganz, ganz tief in sein Herz, in seine Gedanken, in seine Motive hineinforscht. Und er soll wirklich prüfen, ob David wieder in Gefahr ist, sich von seinem Egoismus oder von unguten Zielen verleiten zu lassen. Ich finde, es ist ein sehr mutiges Gebet von David. Der Gedanke, dass Gott ständig um uns ist, ja, dass er uns von allen Seiten umgibt und alles sieht, was wir tun, sogar was wir denken, kann ja auch einengend und bedrückend sein. Wollen wir wirklich, dass da jemand ist, der so tief in uns reingucken kann? Wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, jeder von uns hat da Bereiche, hat da Erfahrungen, Gefühle, Gedanken, die wir lieber verbergen würden. Und bei denen wir vielleicht auch Angst davor haben, wie Gott die beurteilt. Dieser Gedanke, Gott lieber entfliehen zu wollen, sich verstecken zu wollen vor ihm, der kommt in dem Psalm auch vor. Das war in den Versen, die wir jetzt übersprungen haben. Also David kennt diese Gedanken, aber er kommt letztlich zum Schluss. Nein, es ist gut, wenn Gott immer da ist. Es ist gut, wenn Gott von allem weiß, weil er es gut mit mir meint, weil er vertrauenswürdig ist. Er hat nochmal neu drüber nachgedacht, was es heißt, von Gott kunstvoll erschaffen und gewollt zu sein. Und weil er weiß, dass dieser Schöpfer ihn in erster Linie einfach liebt, dass er ihn gut kennt, kann er sich voll und ganz in seine Hände hineinbegeben und findet sich da eben sicher und geborgen und angenommen. Ich finde, dieser Gedanke, dass Gott sowieso alles über mich weiß, dass er meine Gedanken kennt, dass er sowieso alles mitbekommt in meinem Leben, kann auch sehr befreiend sein. Weil wie viel Mühe geben wir uns oft, so eine Fassade aufrechtzuerhalten? Ja, wie oft laufen wir durch unser Leben mit einer Maske, weil niemand sehen soll, wie unser Inneres aussieht. Wie oft drehen sich unsere Gedanken auch darum, wie man jetzt gerade bei anderen Menschen ankommt? Ja, was die gerade denken über unser Äußeres, über unser Verhalten, unsere Meinung, unsere Entscheidungen. Alles wird ja bewertet, habe ich vorhin schon gesagt. Wir sind in einer Zeit, die unheimlich viel bewertet. Aber das Befreiende ist, Gott brauchen und können wir gar nichts vormachen. Er kennt uns sowieso durch und durch. Und das Unglaubliche ist, dass er uns trotzdem liebt, dass er uns trotzdem annimmt und wertschätzt. Vor ihm dürfen wir einfach sein. Schonungslos, ehrlich, ungeschminkt, ungefiltert. Und er möchte uns auch helfen, einen guten Weg durchs Leben zu gehen. Fehler werden passieren, das ist einfach so. Aber er möchte uns helfen, immer wieder aufzustehen und auf diesen guten Weg, der ewig Bestand hat, zurückzufinden. Und genau das ist es, was ich auch jedem von uns heute und ganz besonders natürlich euch vier Mädels mitgeben möchte. Ihr dürft euch darauf verlassen, dass Gott an eurer Seite bleibt, auch wenn ihr mal Mist gebaut habt. Er sieht euch, auch in den ganz, ganz kleinen Dingen des Alltags, wann ihr aufsteht, was ihr macht, was ihr denkt. Er kennt euch wie kein anderer und deswegen liebt er euch so sehr und will euer Bestes. Ihr seid kunstvoll erschaffen und ihr habt Würde und Wert und lasst euch das niemals von irgendjemand abreden. Und haltet so, wie David es hier tut, Gott immer wieder euer Herz hin und bittet ihn, dass er euch hilft, auf dem guten Weg, der zum Leben führt, zu bleiben. Die Grundlage für all das ist wirklich Gottes Liebe zu uns. Er hat uns zuerst geliebt und wir dürfen ihn zurücklieben. Und genau das werden wir jetzt im nächsten Lied auch gemeinsam singen. Und ihr könnt, wie David damals, das als ein persönliches gesungenes Gebet für Gott ausdrücken. Ihr dürft dazu gerne nochmal aufstehen.